die untersuchen den nochmal und dann fängt die uns an, wirklich voll zu meckern. Ne? Also richtig böse. Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Die war richtig aggressiv, ja. Haben Sie illegalen Medikamente gegeben? Und wir, nee. Verträgt ja keine Medikamente, natürlich nie, wissen Sie doch. Und dann sagt sie wirklich wörtlich, ich bin 20 Jahre Ärztin, das habe ich noch niemals gesehen. Ihr Kind ist in 2 von 3 Kriterien gesund. Und das dritte ist noch nicht gesund, aber schon viel besser.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich bin Sandra Megahed und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Mir begegnen immer wieder Menschen, die mir erzählen, dass sie ja entweder selber ein Thema mit ihrer Aufmerksamkeitssteuerung haben oder Lernbeeinträchtigung. Das können junge Menschen sein, das sind Menschen, die schon im Berufsleben stehen. Und gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass auch in der Öffentlichkeit, auf Social Media zum Beispiel, immer mehr Menschen auch teilen, dass sie eben ADHS haben oder ADS oder andere Lernbeeinträchtigungen und was das für sie bedeutet. Und gleichzeitig war es bei mir immer so, dass ich den Eindruck hatte, okay, da gibt es nur eine Lösung, in Anführungsstrichen, das sind Medikamente. Wollte ich doch jetzt noch mal genauer wissen und habe mich da noch mal schlau gemacht und bin auf den Thomas Weiderer gestoßen. Und Thomas ist heute hier zu Gast. Hallo Thomas.
Hallo Sandra, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja auch immer einen vollen Zeitplan, wie wir noch erfahren werden, was du machst genau.
Ja.
Und du arbeitest eben mit einem ganzheitlichen Ansatz, kombiniert auch mit Ergotherapie. Wir nennen es jetzt einfach mal kurz die Melillo-Methode. Und es geht eben darum, ja, hier auch diesen Ansatz der Neuroplastizität, der ja auch in meinem Coaching vorkommt, der erfahrungsbasierten Neuroplastizität, also die Annahme, dass sich unser Gehirn weiterentwickeln kann und dass wir das auch bewusst stärken und beeinflussen können, diesen Prozess. Also Thomas, erstmal herzlich willkommen. Du bist in Düsseldorf, da ist deine Praxis, deine Firma, die heißt Neurolife Balance. Tolle Website, da findet man wirklich viele spannende Informationen über das Gehirn auch. Also ich als Gehirnfan habe mich da natürlich auch gefreut. Sehr, sehr gut aufbereitet, gut verständlich. Wer sind denn die Menschen, die hauptsächlich zu dir kommen und welches Problem haben sie oder welchen Leidensdruck vielleicht ja auch?
Ja, welche Menschen kommen zu uns? Ganz oft Menschen mit Konzentrationsproblemen, Fokusproblemen, Impulssteuerungsproblemen, aber auch körperlichen Problemen, ADS, ADHS. Viele Menschen kommen auch zu uns mit Autismus-Spektrum-Störungen, aber auch Legasthenie, Dyskalkulie. Auch das sehen wir und das adressieren wir. Also grundsätzlich sind wir in der Lage, Menschen mit neurologischen Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen gut zu helfen. Das ist natürlich immer individuell. Es ist niemals eine Zauberei. Das ist beim Gehirn, beim Menschen so. Aber wir können sehr vielen Menschen da helfen. Und da sind wir sehr flexibel, weil wir haben eine Vorstellung, was das Gehirn tut, wie es funktioniert. Und diese ganzen Störungen, die in der klinischen Diagnose sind, sehen wir anders. Wir sehen die aus dem Gehirnfunktion von Gehirnbereichen, die entweder über- oder unteraktiv sind oder nicht so gut miteinander arbeiten können. Und die Symptome entstehen daraus, aus einer nicht abgestimmten Gehirnfunktion verschiedenster Bereiche. Und je nachdem, welche Bereiche das sind, habe ich die verschiedensten Symptome. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass die Gehirnbereiche gut koordiniert und integriert miteinander auf einer ausgereiften Ebene arbeiten. Und das versuchen wir zu machen. Und dadurch sind wir so flexibel, wobei wir im Grundsatz keine einzige Krankheit adressieren können. Menschen können zu uns kommen, wenn das Gehirn biologisch gesund ist. Dann können wir über Stimulation, neuroplastische Neuroplastizitätsvorgänge antriggern und dann kann sich das Gehirn vernetzen. Wenn das Gehirn biologisch krank ist, bitte Neurologe, nicht wir.
Ja, also ganz klare Abgrenzung nochmal. Also das heißt, bei euch, ihr seid auf jeden Fall erstmal Ansprechpartner bei all diesen Themen, Aufmerksamkeitsdefizite und Lernstörungen. Ich durfte von dir auch im Vorgespräch erfahren, dass es oft gekoppelt auftritt, dass es zum Beispiel, und das kenne ich eben auch, erwachsene Menschen durchaus gibt, die das erst spät verstanden haben und dann sagen, Mensch, hätte ich das doch mal alles früher gewusst, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern dass da einfach eben eine Disbalance, also mal etwas runtergebrochen, ist es ja einfach eine Disbalance in der Kommunikation, vor allem der zwei Gehirnhälften. Und du hast mir dann eben diesen Tipp gegeben, schau doch mal in das Buch rein von Robert Melillo. Das gibt es auch hier auf Deutsch, das heißt Außer Balance, auf Englisch Disconnected Kids. Und auch ich persönlich habe dann wirklich, bin auch noch mal viel in meine eigene Schulzeit und so zurückgegangen und dachte, Mensch, wer weiß, ja, ich habe da sicher nichts in einer starken Ausprägung. Aber wenn dieses Wissen einfach mehr Menschen ja, auf dem Schirm hätten, vor allem jetzt im pädagogischen, schulischen Bereich, glaube da ja, könnte doch auch viel Leiden erstmal reduziert werden, alleine durch das Wissen, dass Dinge auch veränderbar sind zum Positiven, aber eben, dass der Mensch an sich ja trotzdem und vielleicht sogar intelligenter sein kann. Da hast du mir auch schon häufiger davon erzählt. Also das heißt, zu dir kommen Eltern, aber auch Erwachsene, also auch wie gibt es da irgendwo eine Altersgrenze nach oben, wo man dann sagen kann, mit eurem Ansatz kann man da noch aktiv was beeinflussen?
Also zu uns kommen wirklich die unterschiedlichsten Familien von wirklich 2, 3 Jahren. In der Regel beginnen wir mit 4 Jahren, 3 Jahren manchmal. Da muss man dann schauen, ob wir das schon gut können. Nicht, weil die Methode nicht funktioniert, sondern ob wir für diese kleinen Kinder das gut handeln können. Neuroplastizität geht ein Leben lang. Sie geht auch noch mit 85. Nach dem Tod können wir nichts mehr tun. Aber ich glaube, dann ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig.
Ja, naja, hast du schon auf den Punkt gebracht. Jetzt würde mich noch mal interessieren, ihr seid ja zu zweit in der Praxis, also du und dann deine Kollegin, Partnerin, sie hat einen ergotherapeutischen Hintergrund. Deine Geschichte ist ja der mal in der IT begonnen. Und ja. Was verbindet dich jetzt oder was ja, treibt dich so an oder motiviert dich, mit diesem Ansatz zu arbeiten und den noch mehr in die Welt zu tragen?
Ja, jetzt wie so häufig die eigene Erfahrung. Ich glaube, viele, die auch diesen Podcast hören, werden eigene Erfahrung haben. Warum interessiert man sich fürs Gehirn? Vermutlich, weil es entweder A, interessant ist oder weil es ein Problem gibt. Und das war bei uns genauso. Ich habe eine tolle Familie, ich habe 2 tolle Jungs und mit meinem großen Sohn gab es wirklich starke Probleme. Bis dahin, dass er wirklich im Alter von 5 Jahren die erste ADS-Diagnose noch vor der Einschulung bekommen hat, was sehr untypisch ist. Aber dann seine Schwächen, die sichtbaren Schwächen waren sehr, sehr stark. Im Alter von 8 Jahren ist er aus der Schule geflogen, eine neue Diagnostik, Marathon-Serie hat begonnen und hat wirklich so eine Latte an Diagnosen, ADS, schwere Symptomatik, Depressionen, oppositionelles Trotzverhalten, Legasthenie, Tics, Zwangsstörung, Angststörung. Also wir hatten die ganze Latte. Und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre lang 2, 3 Mal jede Woche alle Therapien gemacht, die es in Düsseldorf und im Umland gibt. Und da gibt es viele. Wir haben alles gemacht. Und ehrlich, aus unserer Erfahrung hat keine einzige wirklich eine große Hilfe gebracht. Ne? Vielleicht ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Deswegen ist er mit 8 Jahren noch aus der Schule geflogen, weil sein oppositionelles Trotzverhalten so, so schwierig war, dass die Schule, die ich sehr schätze, da wirklich die Reißleine ziehen musste. Und ja, dann hieß es halt stationäre Kinderpsychiatrie mit 8 Jahren. Also das ist natürlich für eine Familie eine Zäsur. Da ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Ich glaube, das hört keine Mama, kein Papa gern, dass sein Kind in die Kinderpsychiatrie muss. Und ich bin auch dankbar, dass wir diese Einrichtung in Deutschland haben. Dass wir überhaupt, ne, es gibt Länder, die haben das nicht. Wir haben das, also eine tolle Geschichte. Aber ich habe die Ärztin gefragt, sagen Sie, was machen denn die eigentlich in dieser Kinderpsychiatrie? Ja, und die machen doch Verhaltenstherapie und geben Medikamente. Und ich sage, ja, ja, genau, die machen Verhaltenstherapie und geben Medikamente. Und dann meinte ich, naja, mein Sohn ist jetzt 8 Jahre. 7 Jahre lang davon haben wir 2-3 Mal jede Woche Verhaltenstherapie, Logotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, Ergotherapie, ohne Pferd, mit Pferd gemacht. Wir haben 3 Medikamente probiert. Aufgrund der Nebenwirkungen mussten wir die immer absetzen. Und weil das alles so im Prinzip so schlecht oder gar nicht funktioniert hat, sitzen wir heute hier. Und jetzt sagen Sie, machen wir das Gleiche in der Klinik weiter. Aber wenn ich doch gleiche Sachen mache, habe ich doch die gleichen Ergebnisse. Wieso, bitteschön, sollten die gleichen Sachen jetzt in der Klinik andere Ergebnisse haben? Ist doch das Gleiche. Und ich schätze die Ärztin sehr, weil die hat die Wahrheit geantwortet. Die Wahrheit ist einfach, ja, Herr Weidauer, Sie haben recht, es ist das Gleiche. Und ja, Sie haben auch recht, wahrscheinlich wird es nicht helfen, weil es hätte ja 7 Jahre helfen können. Wenn eine Sache 7 Jahre nicht hilft, warum soll die gleiche Sache der Macht ja helfen? Das ist nicht logisch, ja. Also das würde ich gerne sehen. Aber sagt sie auch ganz wahr, ganz ehrlich, das ist das Letzte, was wir für ihren Sohn in Deutschland tun können. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit für diese neurologischen Entwicklungsstörungen hat das deutsche Medizinsystem leider keine Lösung. Das ist so schade, wie das ist die Realität. Wir haben dann durch Zufall, durch was weiß ich, Schicksal, göttliche Fügung, wir haben in dieser Zeit davon gehört, dass es da ein Arzt, von dem diesen Dr. Melillo in den USA gibt. Und meine Frau und ich, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, weißt du was, dass die Kinderpsychiatrie nicht funktioniert, das wissen wir ja schon. Das sagt uns auch das eigene Nachdenken. Wir haben das Buch gelesen, das ist was ganz anderes. Das haben wir noch niemals getan. Ich lese das Buch, ich verstehe es, aber irgendwie verstehe ich auch nicht, was die tun. Lass es uns probieren. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein Vierteljahr Zeit verschwendet und ein bisschen Geld. Und die Klinik, die wir heute schon wissen, dass die nicht funktionieren wird, die steht auch in einem halben Jahr noch. 2 Wochen nach der Diagnose, 2-3 Wochen später, saß man im Flieger, waren 3 Monate in den USA. Da habe ich auch einen wirklich großen Respekt vor meiner Frau, die mit unseren beiden Kindern das 3 Monate alleine gemanagt hat. Natürlich bin ich am Anfang mit rübergefahren die Woche, habe geschaut, dass das alles geht. Ich bin dann nochmal 3-4 Wochen rübergegangen, habe dann noch Urlaub genommen. Aber wirklich die große Last hatte da meine Frau, mit wirklich schwierigen, schwierigsten Kindern das vor Ort zu managen, hat sie gemacht. Und ja, wir kamen wieder zurück nach Hause. Ich rufe die Kinderärztin an, Kinderpsychiaterin an. Das ist eine große Praxis in Düsseldorf. Über 5 Kinderpsychiater arbeiten da. Wir gehen dahin, die untersuchen den nochmal und dann fängt die uns an, wirklich voll zu meckern. Also richtig böse. Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Die war richtig aggressiv, ja. Haben Sie illegalen Medikamente gegeben? Und wir, nee. Verträgt ja keine Medikamente. Natürlich nie, wissen Sie doch. Und dann sagt sie wirklich wörtlich, ich bin 20 Jahre Ärztin, das habe ich noch niemals gesehen. Ihr Kind ist in 2 von 3 Kriterien gesund. Und das dritte ist noch nicht gesund, aber schon viel besser. Und dann, wir hatten also 3 Monate USA und 4 Wochen zu Hause, 4 Monate Training nach der Melillo-Methode. Damals noch eine alte Variante. Ne? Heute haben wir eine viel fortgeschrittenere Variante. Das war jetzt schon vor 8 Jahren. Aber das hatte wirklich tolle Ergebnisse. Aber wir haben im Alltag keine Unterschiede gesehen. Aber messbar im Gehirn, die Messungen, die haben absolut das Gegenteil gesagt. Es war ein sensationeller Fortschritt im Gehirn. Und ja, dann waren Sommerferien, ne? Juni, Juli, August, Sommerferien. Dann ging mein Sohn wieder in die Schule im September und wir bringen ihn in die Schule und holen ihn ab und haben die Lehrer gefragt, wie ist es? Ja, ist okay. Wir haben es nicht geglaubt. Ja, wir haben es wirklich nicht geglaubt. Mein Sohn ist aus der Schule geflogen, weil er sich schlecht benommen hätte. Dann durfte er nur mit Begleitung wieder in die Schule. Damit wir überhaupt einen kriegen, haben wir die selber bezahlt. Dann hatten wir einen Deal mit der Schule, damit wir die Begleitung reduzieren können. Das kostet ja privat wahnsinnig viel Geld. So viel Geld haben wir auch nicht. Ja, das geht auch nicht. Da durften wir ihn wieder in die Schule bringen und wir hatten dann wirklich eine Vereinbarung, es gibt eine 5-stufige Eskalation. Erste, du machst das. Die 5. Stufe, die Eltern werden angerufen, abholen innerhalb einer Stunde. Wir haben ihn in dem Vierteljahr bestimmt 15, 20 Mal abgeholt. Also das war wirklich eine Riesenlast und die Schule ist überfordert und wir als Eltern auch komplett, wir sind komplett hilflos. Es gibt keine Lösung dafür und niemand ist bösartig davon. Das Kind ist nicht bösartig, das Kind ist definitiv nicht schuld. Aber die Lehrer können auch nicht damit umgehen und wir als Eltern auch nicht. Und das ist also eine Riesenlast für die Familie. Und wir bringen den wieder in die Schule und die haben uns gesagt, alles okay. Wir haben es nicht geglaubt. Und das ist wirklich so, ja. Und dann, das war wirklich eine ganz, ganz spannende Sache. 2. Tag hingebracht. Ja, alles okay. Ja, wir wissen, was letztes Jahr war. Wir haben es gehört, wir haben es gelesen, aber da ist nicht mehr so. Ja, der wurde einfach normal behandelt. Bei einer Lehrerin, die er noch vom Vorjahr hatte, da ist der gleiche Schlingel wie früher. Ja klar, die gleiche Lehrerin, die hat ihn genau behandelt und er hat genauso reagiert. Reine psychologische Geschichte, völlig normal. Er konnte viel mehr, aber warum sollte man, ne? Und dann konnten wir in diese, meine Kinder gehen auf eine internationale Schule und deswegen konnten wir, das war die Englischlehrerin, die konnten wir in eine andere Gruppe gehen. Und von daher ist okay, wo wir früher 5 und 4 auf dem Zeugnis waren, stehen jetzt bei Mitarbeit und Fleiß und Effort stehen 1 und 2, mal eine 3 dazwischen, aber ganz selten, meistens nur noch 1 und 2. Und alle Zensuren haben sich mindestens um 1 Grad verbessert. Und das ist ein ganz normaler Schüler jetzt. Und das ist einfach fantastisch. Das hat wirklich unsere Familie wirklich auch geheilt. Wir hatten wirklich eine dysfunktionale Familie, ganz ehrlich. Wenn man so ein schwieriges Kind hat, die Familien leiden absolut darunter. Und wir haben Tipps gekriegt von Psychologen und Psychiatern, die wir müssen entscheiden, dass unsere Beziehung war das Problem. Das ist natürlich Unfug. Ja, weil die Beziehung ist ja nicht, das Kind war ja nicht, ich sag's mal, so schwierig, weil die Beziehung schlecht war, sondern die Beziehung war so schlecht, weil das Kind die Beziehung permanent überlastet hat. Heute sind wir froh, dass wir uns haben nicht scheiden lassen, alles gut, ja. Wir konnten uns damals nur deshalb nicht scheiden lassen, wir hatten keine Kraft mehr dafür. Das ist die Wahrheit. Ja, und, aber auch das zeigt mir, dass die klassischen Leute, die solche Empfehlungen geben, dass sie auch keine Vorstellung haben, was diese Familien durchmachen. Ja, das ist also wirklich dramatisch und so, aber so haben wir das kennengelernt. Und dann ging mein Sohn in die Schule und das war viel, viel besser. Ist nicht perfekt. Ne? Von seinen Symptomen sind wirklich 80% sind weg, vielleicht 85%, kann man sich streiten. Aber ist nicht perfekt. Aber er würde heute nicht mehr in die Diagnose fallen. Das ist der Hammer. Und das haben natürlich auch andere gesehen. Andere Mamas haben das gesehen. Und dann kam die Mama und sagt: Hey, was ist mit eurem Sohn los? Habt ihr gemacht mit dem? Baba erzählt, mein Kind und auch schwierig. Komm, wir probieren's. Eine Freundin von uns, mein Kind soll vom Gymnasium fliegen, kann überhaupt nichts. Wir haben keine Ahnung, wir können es probieren. Und innerhalb wirklich von 2, 6, 8 Wochen zum Teil wirklich dramatische, positive Veränderungen bekommen. Und haben gedacht, boah, das scheint ja zu funktionieren. Und ne, wir haben in Summe fast über ein Jahr meinen Sohn trainiert, wirklich 3-mal, 4-mal die Woche eine Stunde. Wir haben uns auch jemanden geholt, der das tun kann, weil Eltern-Kind mit Trainieren ist immer so die Geschichte. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber dann haben wir gemerkt, es geht. Und dann, wir wissen, wie es geht und jetzt müssen wir anderen Menschen helfen, weil wir können das Wissen nicht für uns behalten. So ist NeuroLife, weil es entstanden erstmal wirklich nur aus der puren Verzweiflung, die wir als Familie hatten, aus der puren Notwendigkeit, unserem Sohn zu helfen. Und dann aus dem Erkenntnis, es funktioniert und es ist wiederholbar. Und das ist ja auch das Hauptkriterium von Wissenschaftlichkeit. Was ist denn Wissenschaftlichkeit? Ein qualifizierter Dritter kann das Ergebnis wiederholen. Das ist Wissenschaftlichkeit. So, wenn man das lernt, kann man das Ergebnis wiederholen. Also ist es wissenschaftlich, total simpel. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und so ist NeuroLife Balance entstanden. Und mit der Zeit ist ein Ergotherapeut ins Team gekommen, du hast das gesagt, ne? Und das ist natürlich toll, weil es passt auch in den Heilmittelkatalog wunderbar rein, in Hirnleistungstraining. Man prüft das Gehirn auf spezifische Schwächen und tut die gezielt bearbeiten. Das Hirnleistungstraining auch laut Heilmittelkatalog. Passt also Ergotherapie. Das ist natürlich, wenn ich das mache, ich bin kein Ergotherapeut, habe ich mit einem Medizinjuristen natürlich abgeklärt, was dürfen wir. Wir dürfen auch nie alles tun, aber sagen wir, 99% dürfen wir tun. Das ist dann halt ein Personal Training. Weil alles, was wir tun, könnte man auch in einem Fitnessstudio machen. Braucht es nichts dafür. Also wenn es im Fitnessstudio machbar ist, ist es Sport. Ja, wir machen natürlich Riechen, Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen, alles dazu. Aber auch das kann man da tun. Völlig ohne Probleme. Und ja, so ist NeuroLife Balance entstanden aus einer ganz persönlichen Geschichte. Und ich bin wirklich dankbar. Es hat unsere Familie geheilt. Es hat meinen Sohn viel, viel besser gemacht. Er fällt meiner Ansicht nach heute nicht mehr in die Diagnose. Und ja, das ist eine schöne Sache. Und jetzt können wir anderen Familien helfen. Wir haben wirklich mittlerweile Hunderten von Familien geholfen, wirklich über Hunderte von Familien. Und es funktioniert nie bei allen so, wie wir das wollen. Und das ist leider so. Aber wir haben wirklich in vielen, vielen Fällen eine dramatische, positive Verbesserung, oft auch in kurzer Zeit, von wenigen Wochen bis wenigen Monaten. Also das ist wirklich mir ein Herzensanliegen, leidenden Familien, leidenden Kindern zu helfen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Herzenstraum mit meiner Frau teilen darf.
Ja, ich habe schon irgendwie Gänsehaut bekommen. Also ich kannte ja schon ein bisschen die Geschichte, aber jetzt noch mal so, ja, mit der ganzen, mit allem, was im Hintergrund natürlich sich noch abgespielt hat. Also ich kenne das eben aus der Schulzeit meiner Kinder, auch von anderen Kindern. Ich war noch mal mit zum Landschulheim und da war es eben so, war auch ein Kind, das hatte eine ADHS-Diagnose und musste dann immer ganz pünktlich da seine Ritalin-Tablette nehmen und ich fand das alles so, ist die Mutter dann noch extra gekommen, hat man schon gemerkt, dass es immer sehr, sehr angespannt ist und das es ist ja auch nicht so einfach, selbst wenn es nur normaler Lernfrust ist, den ja alle irgendwie kennen, Eltern, Kinder, ja, sich frei zu machen, letztendlich auch von dem System, was ihr in dem Moment gemacht habt und gesagt, wir ja, suchen nach einer Lösung und ja, übernehmen jetzt dafür natürlich auch die Verantwortung. Und dein Sohn, der ist jetzt schon älter. Und wie war das für ihn so diese Erkenntnis oder auch für die Kinder jetzt, die zu euch kommen? Mensch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Mein Gehirn sozusagen wächst oder entwickelt sich weiter. Und das hat mir eben geholfen, dieses gezielte Training. Wie war das für ihn? Also, meiner war noch ein bisschen kleiner, aber auch im Laufe der Zeit. Das kann ich mir vorstellen, dass ihn das auch sehr, ja, empowert hat, diese sehr bitteren Erfahrungen vielleicht auch, aber dass er da so dieses Potenzial dann entfalten konnte, was er auch hat.
Ja, also ich habe ihn nach 3 Jahren oder so habe ich ihn mal gefragt und, ne, mein lieber Sohn, kannst du dich an die Zeit vor Amerika erinnern? Naja, kann ich. Und besser vorher oder nachher? Ja, jetzt ist besser. Willst du drüber reden? Nee, da war er schon 12, da war natürlich schon cool, ist klar. Ja, also, ne, also das ist auch legitim, das darf auch so sein. Aber der erinnert sich, ich denke, sehr genau. Ich habe letztes Jahr mit ihm gesagt, komm, wir gehen am Strand spazieren, haben uns eine Stunde hingesetzt in den Strandkorb. Ich habe gesagt, das und das ist passiert, so und so, dass du das weißt. Und alles gut. Und es ist okay. Und es ist einfach ein Teil seiner Geschichte. Und das war eine schwierige Geschichte. Aber letzten Endes war es eine gute Geschichte. Und für ihn ist das, ich glaube, viel weniger aufregend als für uns als Eltern. Für ihn ist es einfach sein Leben. Und das ist einfach sein Normalfall. Und heute ist er einfach anders, aber er spürt ja nie, dass er anders ist. Er spürt nur im Feedback anderer Menschen, dass er anderes Feedback heute bekommt als früher. Ja, das ist auch das Spannende, wenn Menschen dieses Training machen. Selber spürt man es kaum. Logisch, wir wollen ja die anderen uns nicht ärgern. Ne? Ich will dich ja nicht ärgern, ich rede mit dir, du sagst was, es geht in mein Gehirn rein, prozessiert und ich habe eine Reaktion. Und wenn ich jetzt halt eine komische Reaktion habe, dann reagierst du komisch auf mich und dann merke ich, das Feedback ist komisch. Und jetzt verändert sich mein Gehirn und du sagst das Gleiche zu mir und mein Gehirn verarbeitet das aber anders. Und dann reagiere ich anders. Aber in keinen dieser Fälle will ich dich ja ärgern. Ich will dich erst nicht ärgern, will dich jetzt auch nicht ärgern. Das so mein, ich will dich nicht ärgern, ist ja nach wie vor gleich. Und deswegen spüre ich es nie. Weil meine Intention sich nicht ändert. Nur mein Können verändert sich, ohne dass ich es merke. Ich merke nur am Feedback, ach, jetzt bist du auf einmal wahrscheinlich freundlicher zu mir, weil ich freundlicher zu dir bin. Aber das passiert ja auch graduell ganz langsam. Deswegen spürt man es selber kaum. Am meisten spüren das die nahen Angehörigen oder Lehrer, die Kinder oder Großeltern, die Kinder jetzt, sagen wir so, alle paar Wochen sehen. Die sehen es eigentlich am meisten. Die sagen, ach, das hat er früher nicht gemacht. Ach, das ist aber neu. Die spüren das am ehesten. Selber spürt man das kaum. Also deswegen ist es auch schwer zu beantworten, wie er sich da jetzt fühlt, außer dass er sich besser fühlt. Und das ist für mich eine logische Antwort. Und wie gesagt, jetzt ist er 16, jetzt ist er sowieso Teenager und sehr cool. Dann ist, ne, im Moment ist das nicht sein Thema.
Oh, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, denn es ist ja jetzt nicht nur aufs Lernen bezogen, sondern es hat ja in verschiedenen Bereichen unseres Lebens eine Auswirkung, was du jetzt beschrieben hast. Ja, eben, es kommt ein anderes Feedback. Das heißt, es ist auch bei mir, ich bewerte denn die Situation und diese Erfahrung anders. Und wir projizieren ja, ne, unser Gehirn ist ja auch eine Vorhersagemaschine. Dementsprechend gehe ich dann ja auch wieder anders durchs Leben, treffe vielleicht auch andere Entscheidungen, fühle mich zu anderen Menschen hingezogen, suche mir ein entsprechendes, auch vielleicht gesünderes Umfeld. Also das hat ja weitreichende Konsequenzen, wenn man mit diesem Gefühl, man ist irgendwie defizitär oder man kann nie dieses Level vielleicht erreichen, was andere, also das Schulische jetzt einmal. Aber gerade in dem Buch finde ich das sehr, sehr spannend, weil ja wirklich alle Bereiche und Facetten nochmal aufgezeigt werden, gerade dieser soziale Faktor eben auch. Und in der heutigen Zeit kann ich mir vorstellen, wo wir auch noch andere Themen haben, viel, dass Menschen sich zurückziehen, ist ja heute wesentlich einfacher geworden. Es fällt gar nicht mehr so auf mit Social Media etc. Das hat schon weitreichende Konsequenzen. Und du sagst, dein Sohn mit 8 Jahren stand schon das Thema Depression oder wurde halt sogar als Diagnose gestellt. Dann kann man sich eben schon ausmalen, wie sich das über eine lange Zeit, wenn es eben keine Lösung gibt. Ich meine, Medikamente, da hast du schon was darüber gesagt. Also Medikamente, so wie ich das kenne, die können ja in dem Moment die Symptome, also an den Symptomen ansetzen, aber haben, so wurde es jetzt auch nochmal im Buch beschrieben, keine langfristige Lösung eigentlich des Problems, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bei dem Ansatz jetzt der Melillo-Methode und mit eurem ergotherapeutischen Ansatz zusammen ist es ja, ich meine, dein Sohn ist jetzt, das ist wie viele Jahre her?
8 Jahre.
8 Jahre, genau. Und es hält immer noch. Genau, also auf jeden Fall scheint es ja sonst keine anderen Ansätze oder Alternativen wirklich zu geben, wie du es ja auch beschrieben hast.
Ja, wir sehen die Ursache, ne, in dieser Melillo-Methode sehen wir die Ursache für die ganzen Verhaltensprobleme und Lernprobleme und Körpersteuerungsprobleme und Autoimmunprobleme. Alles diese Ursachen sehen wir im Gehirn und da hauptsächlich, dass manche Gehirnbereiche sich zu schnell und zu stark entwickeln und manche viel, viel zu schwach. Und das heißt, wie zwei Musiker, der eine spielt halt einen 120er Takt und der andere einen 73er und das klingt halt doof, egal wie gut die einzelnen Musiker sind. Das Tragische ist ja sogar, dass praktisch alle diese Menschen, die es betroffen hat, in Teilbereichen hoch- oder höchstbegabt sind. Die haben also, ich sag's mal, 350 PS Porsche Turbomotor im Gehirn. Dummerweise haben die meisten bloß irgendwie eine VW Polo-Bremse eingebaut. Und das passt halt nie zusammen. Ja, dann bist du auf der Autobahn, fährst du 350 geradeaus und dann machst du eine Vollbremsung und dann macht der Motor, war da was? Nee, war nichts und fährt weiter. Auf der Autobahn ist das super, stört das auch nie. Aber fahr mal mit so einem Auto in die Stadt. 50 geht noch. Fahr mal in die 30er-Zone. Fahr mal in die Spielstraße. Katastrophe. 350 PS ohne Bremse. Ja, und das heißt, je näher du anderen Menschen kommst, umso schwieriger wird es. Und das ist auch das, was diese Menschen erleben. Obwohl die so schnell sind. Weil die Schwächen, die in den unterentwickelten und unterintegrierten neuronalen Netzwerken liegen, die haben ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Stärken braucht man nur auf der Autobahn beim Geradeausfahrt. Das heißt, die Schwächen schlagen überdurchschnittlich durch, obwohl die Stärken haben. Und das macht die natürlich um Selbstbewusstsein runter, wo die ganz tolle Menschen sind. Die haben eine hohe Empfindsamkeit, eine hohe Intelligenz, unterschiedlichster Couleur. Sind tolle, tolle Menschen, aber die kriegen es nie umgesetzt. Und da können die gar nichts dafür, völlig schuldfrei. Ja, und das ist einfach so tragisch, das zu sehen. Und das liegt aber wirklich in der Vernetzung vom Gehirn, wenn das zu wenig ist und sich nicht reguliert. Und natürlich kann ich Medikamente nehmen, Methylphenidat oder andere Stimulantien, die das chemische Stück ausgleichen, aber das ändert die Vernetzung ja nie. Mhm. Na, wenn wir aber jetzt über körperliche, sensorische Lernvorgänge das Gehirn vernetzen, dann ist es ja logisch, dann bleibt das. Das ist also die Nachhaltigkeit. Und ja, wenn ich eine Fähigkeit habe und ich die benutze, bleibt die im Gehirn. Wenn ich sie lerne und nicht benutze, dann vergesse ich die irgendwann. So ist das Gehirn gebaut. Das ist bei uns auch so. Aber dadurch, wenn man jetzt die Fähigkeit hat, dann benutzt man die in der Regel und dadurch wird sie gefestigt. Und deswegen ist es in der Regel nachhaltig. Aber natürlich, grundsätzlich könnte man sich auch wieder wegtrainieren. Das wäre vielleicht nicht schlau, aber es würde gehen, weil die Neuroplastizität geht in jede Richtung. Ich kann aufbauen oder abbauen. Ich kann auch das Falsche aufbauen. Und wenn ich zum Beispiel Kinder habe oder Erwachsene habe, die Stunden, 10 Stunden, 8 Stunden, 6 Stunden täglich sich sensorische Diät am Handy schreiben, dann werden andere Gehirnbereiche, die stimuliert werden müssten, sehen, hören, riechen, schmecken, Bewegung, Muskeltonus, alle diese Sachen werden ja nicht stimuliert. Das ist fast noch schlimmer, als auf das Handy zu gucken. Und das Handy gucken hat ja auch eine Wirkung im Gehirn, das wird also extrem verstärkt und die anderen Sachen werden nicht benutzt, entweder nicht entwickelt oder wenn sie entwickelt sind, ja, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang mich nicht mehr bewege, werden meine Muskeln auch schwächer. Na, dann wird sogar abgebaut. Und das ist so ein großes Thema. Deswegen, man muss dabei bleiben, aber wenn man es benutzt, bleibt es in der Regel sehr stabil.
Ja, das heißt ja auch, wenn, also wie ich es jetzt von dir gesehen habe, auf der Website und auch in dem Buch, da das Ganzheitliche ist ja eben auch natürlich ein Bewusstsein zu schaffen, welche Faktoren können sowas noch verstärken. Ich denke, die Eigenwahrnehmung wird sicherlich damit auch noch mal gestärkt, dass sehr man stark, ja, einfach selber in Zukunft wahrnimmt, was tut mir gut und was eben nicht so. Eben, ich war auch überrascht zu lesen, dass Ernährung beziehungsweise jetzt gerade Darmgeschichten und so weiter auch stark mit reinspielen. Auf deiner Website ist ein sehr interessanter Artikel über Zucker und den Zusammenhang. Weiß man natürlich auch viel. Aber wenn das natürlich dann noch gehäufter dazu kommt, das heißt, die Menschen, die jetzt zu euch kommen, werden dann auch in diese Hinsicht noch beraten. Also hinsichtlich zum Beispiel, was kann ihnen vielleicht helfen, dann auch effizienter zu lernen? Oder was brauche ich für ein Umfeld, Lebensstil? Gehört das dann auch mit dazu?
Ja, absolut. Unser Gehirn verändert sich ja, also mal ehrlich, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Und da gehört Essen, Trinken, Freizeitverhalten, Schlaf gehört dazu. Und wenn wir also feststellen, dass im Gehirn irgendwas sich nicht richtig entwickelt hat oder nicht richtig vernetzt hat und ich schaue nicht auf Schlaf und Essen und Freizeitverhalten, dann vergesse ich doch riesengroße Hebel. Das ist doch falsch. Das heißt, wir müssen da zwangsweise mit hinschauen und das machen wir auch. Natürlich sind wir nicht die Riesenexperten für Schlaf und für Ernährung und für Neuroimmunologie, aber wir haben überall ein sehr, sehr hohes Grundverständnis und wissen, wie das verzahnt ist. Im Zweifel, sagen wir, da ist nochmal ein Experte, aber in der Regel können wir schon selber so viel an Wissen auch weitergeben, was wirklich spürbare Verbesserungen hat. Das gehört dazu. Das geht gar nie anders.
Es ist natürlich ja für viele erstmal, weil ich ja auch mit Neuroplastizität zu tun habe, mit meinem Training, wo es ja darum geht, dass wir da auch aktiv Einfluss nehmen, indem wir Erfahrungen, die wir jeden Tag machen, bewusster in uns aufnehmen. Also dass ich mit ganz einfachen, kleinen Methoden, ja, dann die Erfahrungen, die ich halt mache, sind mehr emotionale, soziale Erfahrungen, die bewusst dann mir einsinken lasse. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass schon bei mir auch sehr, sehr viel verändert hat. Und natürlich mehr man auch anders durchs Leben geht. Weil ich weiß, allein meine Website heißt ja Change Your Brain, die ich ja daraufhin dann so auch gewählt habe. Du hattest gleich eine positive Resonanz, aber es gab dann Menschen, die sagten, was, ich will jetzt hier keine Gehirnmanipulation oder Gehirnwäsche. Ist es dann bei dir auch ähnlich? Also gerade dieses Wort Neuroplastizität ist ja für viele schon, also dass das Gehirn sich weiterentwickelt. Auf was stößt du da? Eher Offenheit oder mehr Skepsis? Und vor allem, wie bringst du das eigentlich den Kindern nahe, die ja noch relativ klein sind? Also was da jetzt in dem Training passiert?
Also zu uns kommen ja in der Regel Menschen mit einem hohen Leidensdruck. Und die sind ja froh, wenn sich was verändert. Und denen überhaupt zu sagen, es kann sich ändern. Du musst nicht dein Leben damit leben. Ne? Wir haben keine Garantie, dass es 1000% richtig wird. Haben wir nicht. Niemals. Aber aus der Erfahrung 6, 7, 8 von 10 Kindern und Erwachsenen können wir sehr, sehr gut, wirklich auch wissenschaftlich messbar, nachvollziehbar messbar helfen. Wir haben nicht 100%, aber 60, 70, 80 irgendwo, da liegen wir. Lustigerweise haben wir auch Leute, die, was reine Selbstzahler zu uns kommen, da liegt unsere Wirkrate wirklich 9 von 10 können wir da sehr gut helfen. Leute, die über Rezept kommen, auch Privatrezepte, da sind das etwa 5 bis 6 von 10, denen wir gut helfen können. Also das kann man wirklich über die Wege so statistisch unterscheiden. Das ist sehr, sehr spannend. Kann man auch mal psychologisch drüber reden, warum das so ist. Ich habe meine Ideen dazu, kann sich jeder selber überlegen. Aber da gibt es doch mal einen Unterschied. Aber das ist eine Chance. Es ist eine Riesenchance. Wir können unser Gehirn verändern. Wenn Menschen zu uns kommen und sagen, boah, der ist so, dann sagen wir, nee, der ist nicht so. Sein Gehirn kann ihn jetzt so regulieren und sein Gehirn reguliert ihn vielleicht falsch und das ist offensichtlich falsch. Aber er als Mensch ist nicht so. Er als Mensch ist ein wertvoller Mensch, ist ein fantastischer Mensch. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Und das ist ein toller Gedanke. Und unser Wert als Mensch liegt da nicht darin, dass wir irgendwas können oder nicht können. Ne? Unser Wert als Mensch liegt darin, dass wir Gedanke Gottes sind, sage ich mal. Ja, dass wir einmalig sind, dass wir Menschen sind. Und da sind die Fähigkeiten, die wir haben, völlig egal. Aber wenn ich Probleme habe, muss ich nicht so bleiben. Das ist doch das Gute. Und ne, wenn ich ein Bein gebrochen habe, muss ich doch nicht ein Leben lang mit einem gebrochenen Bein leben. Ich kann ja irgendwie das Bein vielleicht heilen lassen. Wenn ich eine schlechte Augen habe, muss ich nicht ein Leben lang blind leben. Ich kann eine Brille aufsetzen. Ja? Und wenn ich andere Probleme habe, wo die im Gehirn in der Gehirnfunktion sind, in der Gehirnentwicklung sich gemacht haben. Also wie gesagt, keine Krankhaften, sondern Gehirnentwicklungsproblematiken, wo ich halt Lernprobleme oder Verhaltensprobleme oder Körpersteuerungsprobleme habe, kann ich verändern, weil ich das Gehirn verändern kann. Und wir können uns ja auch als 96-jähriger Mensch, Mann, Frau, wir können uns noch was merken. Und alles, was wir uns merken, ist eine neue Vernetzung von Synapsen, von Gehirnzellen. Also wenn das ein 96-Jähriger kann, dann können wir das erst recht. Und das ist eine Riesenchance, das ist eine Gnade, dass wir das können, das ist toll. Und deswegen erleben das die Menschen bei uns eher positiv, weil die aus dem Leidensdruck kommen. Und das heißt, wir trennen das auch ganz, ganz scharf, der Wert als Mensch und seine Dysregulation. Und wenn zu uns ein Kind oder Erwachsener kommt, der völlig ausflippt, versucht mal, oder richtig ne, böse oder aggressiv wird, dann wissen wir, sein Gehirn reguliert ihn jetzt falsch. Aber wir reden wirklich so, sein Gehirn reguliert ihn jetzt falsch. Er ist nicht so. Er ist vielleicht der liebste Mensch, aber sein Gehirn reguliert ihn falsch. Es gibt Bereiche in deinem Gehirn, die jetzt die Kontrolle übernommen haben, die nicht runterreguliert werden, das ist falsch. Aber da kann er nichts dafür, hat er keine Wahl. Und wenn er nicht die Wahl hat, brauche ich ihn auch nie bestrafen. Deswegen hilft doch Schimpfen nie. Ne? Weil die Menschen haben nicht die Wahl. Also wir gehen mit diesem Respekt daran und wir verstehen, dass bei Kindern, ja, zu uns kommen Kinder, die aus der Klinik kommen, das nichts gebracht hat. Ehrlich, da mit einem medizinischen Ansatz kommen, dann rennen die weg. Also die haben das sehr spielerisch aufgebaut. Ja, aber natürlich, das Gehirn umbauen geht nicht ohne Stimulation. Und Stimulation geht nicht ohne Muskeltonus. Ohne Muskeltonus geht nicht ohne Bewegung. Und da muss man sich auch anstrengen. Kann man Muskeltonus verändern? Ja, jedes Fitnessstudio kann das. Ja, aber die Leute, die im Fitnessstudio nur sitzen und trinken, verändern nicht ihren Muskeltonus. Jedenfalls nicht positiv, sondern es sind die schwitzen. Und das auch, also bei uns, aber über alle Sinne, ne? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, Balance, drehen, alles bauen wir gleichzeitig zusammen, aber immer individuell. Und das ist natürlich anstrengend. Aber nur Anstrengung gibt Wachstum.
Ja, jetzt hat man schon ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was da eigentlich passiert. Also es werden, du hast ja schon von sensorischen Reizen gesprochen, das heißt, auf verschiedenen Ebenen, ne? Sowohl also auf der körperlichen Ebene wird trainiert, als auch auf der mentalen Ebene wahrscheinlich. Also, dass man.
Die mentale Ebene wirklich ganz, ganz selten, 1-2%. Natürlich, weil natürlich indirekt immer mit, weil wir natürlich unser Menschenbild so haben, dass die Menschen wertvoll und tolle Menschen sind. Und wir die auch genauso behandeln. Mhm. Und auch wenn da ein nonverbal autistisches Kind zu uns kommt, dann wissen wir im Herzen, auch wissenschaftlich hinterlegt, dass der wahrscheinlich in Teilen den höheren IQ hat als wir. Ich weiß, er ist schlauer als ich. Und so behandle ich den auch. Und dass der nicht sprechen kann, heißt nicht, dass er dumm ist, das heißt nur, dass er nicht sprechen kann. Der kann trotzdem viel schlauer sein als ich. Und genauso respektvoll behandeln wir ihn. Und das spüren die natürlich. Aber wir machen keine Verhaltenstherapie, wir machen keine Gesprächstherapie, das ist alles natürlich integriert. Aber es ist wirklich eine körperliche, sensorische Geschichte. Hauptthema ist Muskeltonus. Muskeltonus, Balance, Koordination, Kleinhirnkoordination, Rhythmus, Riechen ist ganz wichtig, hören, sehen, Augenbewegungen, fühlen, Propriozeption, Interozeption, alle die Geschichten. Und die sind natürlich in jedem Einzelfall immer unterschiedlich ausgeprägt. Und wir gehen da halt immer auf den Einzelfall ein. Klar, wir wollen ja, ne, es ist nicht one size fits all im Gehirn, gerade nicht. Das muss individuell sein. Aber wenn man das macht, dann kann man, wir gehen auf die wirklich die größten Schwächen ein. Und das ist, unterscheidet uns auch von der Pädagogik. In der Pädagogik sagt man ja, stärken, verstärken.
Genau.
Und das ist auch völlig richtig. Wir sehen das an, wir arbeiten aber anders, weil wir sind ja nicht Pädagogen, sondern wir sagen, wenn du ein Auto hast, was 4 Räder hat und ein Rad ist platt, dann hilft das nicht, dass ich die anderen Räder, die sich gut drehen, noch mehr öle. Dann wird das platte Rad nicht gesund. Und das kann immer noch nie fahren, sondern ich muss das platte Rad reparieren. Und dann kann das auch wieder leicht fahren. Also wir sind absolut defizitorientiert. Nur im Unterschied zur Schule, die ja auch defizitorientiert ist, aber in der Schule Defizit, ja, gibt es Ärger. Ja? Bei uns, wir sagen, hey, wir haben was gefunden, geil, Schraubenschlüssel raus, immer Zange und jetzt reparieren wir das Ding, weil wir wissen, es wird besser. Ja? Und gleichzeitig wissen wir, dass vor uns ein Sammlerstück Ferrari mit 350 PS steht, den wir höchst wertschätzend behandeln. Und ja, auch da muss man mit dem Hammer vielleicht mal draufhauen. Ja, das ist dann, gehört aber zur Werkstattarbeit dazu. Aber das heißt nicht, dass ich das Auto nicht wertschätze, sondern das zeigt die große Wertschätzung, weil wir uns genau überlegen, das Ding wollen wir wieder richtig schön zum Fahren bringen. Also so ticken wir. Und das ist das, was wir auch dann erleben, dass das oft wirklich diese starken Verbesserungen in relativ kurzer Zeit hat.
Ja, ich denke, das ist auch für die Kinder, die zu euch kommen, erstmal ein auch ganz neues Gefühl oder überhaupt dieses, ja, dieses Bewusstsein, okay, ne, da ist ein Defizit ist nicht gleich, man ist nicht verurteilt, ja, dass man ewig der Außenseiter ist oder nichts kann in einem System, was ja sehr leistungsorientiert ist oder wo es ja um Leistungsfeststellung geht.
Genau.
Und das hat mich sehr angesprochen dann in dem Buch. Und da hatte ich so einen Aha-Moment. Naja, ist ja irgendwie logisch, weil wir natürlich mal dieses Stärken. Und ich komme sowieso selber immer mehr davon weg, bei mir persönlich, aber auch in meiner Arbeit mit diesem immer, brauchen wir das überhaupt, ne? Diese Stärken- und Schwächenunterscheidung. Hier ist natürlich klar, hier ist sozusagen, ja, gibt es was noch aufgearbeitet, aufgeholt werden kann. Aber ich meine jetzt so, gerade beim Übergang habe ich das ja oft, Schule, Beruf, ne? Was sind deine Stärken? Und ja nicht von den Schwächen sprechen. Und es gehört einfach auch dazu, ne? Also es wird ja weiter immer ein Bereich bleiben, wo man weiß, okay, da, ne, gibt es doch Potenzial, Luft nach oben. Und ich glaube, dann werden auch viel mehr Menschen offen für dieses Thema Gehirnentwicklung, Neuroplastizität, wenn wir das von früh auf damit auch irgendwie durchs Leben gehen oder durchs Leben geführt werden, ob das Eltern sind oder ob das Lehrer sind. Deswegen war es mir auch jetzt so ein Herzensanliegen, dass wir diese Folge aufnehmen, um das noch mehr in die Welt zu tragen, überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen und vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch einen Aha-Moment dann nochmal auch irgendwo wach zu rufen. Den es dann nochmal wirklich auf eurer Website gibt es noch mehr Aha-Momente und vor allem dieses Buch, was ich noch weiter lesen werde und mich daran erfreuen werde, gerade wo sehr, sehr auch in einfachen Worten beschrieben wird, wann beginnt eigentlich die Gehirnentwicklung und was sind Faktoren und eben nicht, dass man das dann in diese Urteilsschiene reinkommt, ja, da ist jemand, der ist nicht normal oder hat halt irgendwie eine Störung. Oft wird es ja aufs Elternhaus auch projiziert. Klar, Bindungstheorien spielen wahrscheinlich auch hier und da zusätzlich mit rein, aber das hier ist ja ganz klar dieser Fakt dargestellt, es ist eine Disbalance und dass man eben diese Kommunikation einfach herstellen kann, indem man die schwächer, ja, kommunizierende Seite, aber du weißt wahrscheinlich die korrekten Begriffe.
Hast du sehr gut gesagt, das ist genau.
Weiter drin. Ich fand die Autometaphern fand ich super anschaulich. Also das kann ich auch mit den Reifen und so. Ich glaube, das funktioniert sowohl für Kinder als auch Erwachsene. So, jetzt seid ihr ja in Düsseldorf. Da gibt es vielleicht für den einen oder anderen jetzt natürlich diese Hürde, der woanders lebt, kommt das auch für Menschen in Frage, die woanders im deutschsprachigen Raum leben? Also ist es so kompakt aufgebaut oder wie kann man sich das vorstellen, sodass man da auf euch zukommen kann?
Also ja, natürlich kommt das in Frage, weil die Neuroplastizität, ehrlich, die ist weltweit. Und natürlich leben nicht alle in Düsseldorf, aber das Wichtigste, hast du schon gesagt, wer das Gefühl hat, der hat da ein Thema mit großen Schwächen kombiniert mit großen Stärken in sich selber oder in dem Angehörigen oder in dem Kind. Holt euch das Buch Disconnected Kids, holt euch das Buch Außer Balance, das ist die deutsche Übersetzung. Gibt es in vielen anderen Sprachen auch, wenn das andere sprachliche Menschen hören, ne, in Spanisch, in was weiß ich, was es da alles gibt. Lest dieses Buch. Wir haben wirklich auch Menschen, die nur mit dem Buch tolle Erfolge haben. Das kann man wirklich alles alleine tun. Aber natürlich ist es, wenn man das liest, mal zu überlegen von der Theorie, wie kriege ich es in die Praxis, ist nicht immer einfach. Mhm. Wir haben viele Menschen, die wirklich von überall aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Norwegen, von überall zu uns kommen. Und da haben wir auch mehrere Optionen. Natürlich, wer hier ist, der kann halt zu uns kommen über Rezept und dann 2-3 Mal die Woche seine Therapie, seine Training bekommen. Mhm. Aber Menschen, die weiter weg wohnen, ich biete Wochenendseminare an, immer nur mit 2 Eltern, immer wirklich zu zweit, wo an einem Freitag und Samstag ich grob die Theorie erkläre, dass man das selber einschätzen kann und an einem Samstag für das eigene Kind oder manchmal für die 2 Kinder den Therapie-Trainingsplan den Eltern beibringe und am Samstagnachmittag trainieren die schon ihre eigenen Kinder. Und dann fahren die weg und dann am Sonntag und Montag rufe ich nochmal an oder die rufen mich an und dann sind in der Regel alle Fragen und machen die das zu Hause und kommen die in 3, 4, 5 Monaten kommen die wieder. Ich teste die nochmal, adaptieren den Trainingsplan, 2, 3 Stunden sind die wieder durch, können die alles zu Hause machen. Das geht. Das ist aber manchmal schwierig, weil dann müssen Eltern und Kinder trainieren und Eltern und Kinder Schule üben, ist ja auch eine emotionale Thematik. Oftmals ist es ja schon wirklich so schwierig, dass da auch so viele Triggerpunkte auch bei den Eltern gesetzt werden, wo es einfach klug ist zu sagen, macht's nicht, holt euch jemanden. Ja, weil ich konnte meinen Sohn auch nie selber trainieren. Ganz ehrlich, konnte ich nie. Meine Frau auch nie. Wenn wir eine Stunde das machen wollten, davon waren 5 Minuten Kasperei, 50 Minuten Streit und 5 Minuten hat es irgendwie geklappt. Eine Katastrophe, ging nie. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, wenn das eine andere Person ist, die nicht Mama und Papa ist, dann sind auf einmal 50 Minuten 80-90%ig gutes Training. So, was lernt man daraus? Muss jemand anders machen. Ja, und haben wir dann auch so gemacht. Und wie gesagt, die Elterngeschichte gibt es. Wir haben dann noch 2 Programme. Einmal nennt sich Neurofokus, 2 Wochen, 3-mal die Woche eine Stunde bei uns, wo wirklich nur die Eltern nur die Praxis zeigen für ihr Kind. 1. Stunde, 1.5 Stunden Check-up, Assessment, Trainingsplan bauen. Dann zeigen wir euch nur, wie es geht. Da kommt man sehr schnell rein, da kommen auch Leute von weiter her, aber müssen halt 2 Wochen dann zu uns kommen. Und wir haben auch Intensivwochen, wo wir 2 Wochen im Normalfall, manchmal auch nur 1 Woche, wenn es halt zeitlich nicht anders geht, wirklich hochintensiv mit 2 Trainern arbeiten, 2 Trainer gleichzeitig an dem Kind und Mama oder Papa nur einer dabei. Es dürfen nicht 4 Erwachsene, das wird das Kind irgendwann zu viel. Aber ein Mama oder Papa sind dabei, idealerweise abwechselnd, weil es ist immer die gesamte Familie betroffen. Deswegen ist es wichtig, dass beide dabei sind und das Commitment zeigen. Und das ist wirklich 2 Stunden am Tag mit 1 Stunde Pause. Also beispielsweise früh um 9 bis 10, hochintensives Training, 2 Leute, 1 Stunde Pause, 10 bis 11 und dann 11 bis 12 nochmal 1 Stunde und dann fertig für den Tag. Und das machen wir 2 Wochen lang und am Anfang Check und zum Schluss ein Check. Und wir sehen in der Regel wirklich ich würde sagen, bis jetzt haben wir bei 80-90%, eher bei 90% wirklich messbare Veränderungen nach 2 Wochen. Manche Leute können nicht 2 Wochen zu uns kommen, die kommen halt dann nur 1 Woche. Ich sag mal so, das ist so die Notfallvariante. Weil natürlich ist 10 Tage, 2-mal die Woche, 2-mal täglich trainieren viel, viel effektiver und das Gehirn hat mehr Zeit, sich neu zu organisieren. 1 Woche sehen wir auch schon Veränderungen, aber in 2 Wochen viel mehr. Das ist so. Das ist nicht nur eine einfache Addierung. Das geht wirklich ein Stück progressiv. Es ist auch keine Zaubervariante. Es gibt auch da Sachen, die schwierig sind. Aber das ist eigentlich für Menschen, die von weit herkommen, der ideale Faktor. Und was halt auch ist, wenn du zu Hause trainierst mit deinem Kind, dann trainierst du vielleicht auf Level 1 oder 2 von 10. Wenn wir bei uns sind mit 2 Leuten, sind wir auf Level 10 von 10 oder 11. Und natürlich wird es zu Hause wieder ein Stück weniger, aber da bist du immer noch auf Level 7 oder 8. Das heißt, du bist um den Faktor 2 oder 3 oder 4 effektiver. Und das heißt natürlich, höhere Stimulation im Gehirn ist eine schnellere Vernetzung, eine intensivere Vernetzung und du hast eher Ergebnisse. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Ergebnisse. In unserem ganzen Herzen wollen wir Ergebnisse. Für die Familie, für die Mamas da draußen, die wirklich Löwenmamas sind, für die Papas. Also wenn ich an meine Frau denke, ich habe so viel Bewunderung dafür. Und wir wollen auch für die Kinder, die das schaffen. Und wie gesagt, mit diesen Intensivwochen, das ist eine gute Geschichte. Leider haben wir da nicht so viele Möglichkeiten, weil wir einfach da viel noch zu klein sind, aber wir arbeiten dran, größer zu werden. Genau.
Ja, vielen Dank schon mal für die Einblicke. Und ja, das Thema geht einem unter die Haut. Ich habe es auch gemerkt, weil ich einfach ja viele, viele Menschen, Familien auch kenne, die da ja sehr, sehr mit am Kämpfen sind. Und ich denke, es ist natürlich toll, alle da zu bestärken drin, ne? Eltern wie Kinder. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mich dahin geführt hast zu diesem wunderbaren Buch. Es gibt einen tollen Podcast auch mit Robert Bellillo auf Englisch. Aber bei dir ist ja auch noch was im Entstehen in der Richtung. Dann alle Infos dann über deine Website und deine Social-Media-Kanäle. Also Thomas, ich danke dir ganz herzlich für dein Engagement in dieser Sache, fürs Teilen deiner Geschichte, eurer Geschichte und ja, und dass du da wirklich auch eine ganz, ganz große Rolle spielst, bei dem Thema Menschen zu ermutigen, zu motivieren und natürlich auch die Verantwortung für sich und ihre Entwicklung in die Hand zu nehmen. Ich glaube, da haben sie nachher, glaube ich, einen ziemlich großen Vorsprung in ihrem Leben, wenn sie das erfahren durften.
Absolut. Und wenn ich einen Wunsch frei habe, Sandra, ich würde mir wünschen, dass wir uns irgendwann mal in Düsseldorf sehen und ich dir das mal so richtig in der Praxis zeigen kann. Ja. Einfach mal so wirklich eine Stunde mit dir, dass du immer sagst, ah, so fühlt sich das an. Und nicht nur das Training, sondern so fühlt sich es an nach einer Stunde.
Ja, ich bin so super neugierig geworden, da komme ich gern drauf zurück. Ich habe schon gedacht, Mensch, diese Übungen da drin, will ich die mal bei mir ausprobieren.
Genau.
Ich bin ja jemand, ich bin ja so ein Lernfan, ne? Und es hat mich natürlich schon sehr, sehr fasziniert, wenn man dann sieht, was da möglich ist. Und gerade in der heutigen Zeit, wo doch relativ, ja, wir auch verarmen mit unserer Sensorik und wir aber auch alle wissen, dass wir für ein langes, gesundes Leben gerade diese Balance-Sachen eine große Rolle spielen, dass eben ja, die Wahrnehmung sonst verkümmert und wir das einfach auch brauchen. Es geht ja auch, ne, wir denken ja auch weiter über den schulischen, beruflichen Bereich hinaus, sondern wir werden älter und wir möchten ja alle auch gesund älter werden. Und da, finde ich, sollte sich jeder damit auseinandersetzen. Und wenn man mal angefangen hat, sich mit dem Gehirn zu beschäftigen, es ist einfach eine faszinierende Welt und vielen Dank. Ja, ich komme da sicher drauf zurück, da freue ich mich drauf.
Von Herzen eingeladen.
Ja, das mache ich sicher. Dann kann ich ja nochmal drüber berichten, wie es dann war.
Genau, dann so war das bei mir. Sehr schön. Ja,
wer weiß, was da noch alles bei mir passiert.
Ja, aber das ist immer das Beste. Eigene Erfahrung ist immer noch besser. Körperliche Erfahrung ist das beste Lernmittel. Das wissen wir auch aus der Pädagogik. Und das ist genau das, was wir tun. Körperliche Lernerfahrung. Und die verändern das Gehirn nachhaltig und das verändert unser Leben nachhaltig. In der Regel zum Guten.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Danke, Sandra. Ich freue mich.